Liebe Sportfreunde, heute drücken wir alle gemeinsam mal wieder die Schulbank. Denn mein heutiger Gast, Dr. Sebastian Schwab, ist Fußballdozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wie er in den Lehrstuhl an der renommierten Hochschule kam und was seine tägliche Arbeit ist, erzählt er in der Folge. Außerdem sprechen wir über verschiedene spannende Projekte rund um den Kinderfußball und dem Schiedsrichtertum, die er begleitet hat. Und auch das Thema taktische Entwicklungen im Fußball beleuchten wir gemeinsam. Freut euch auf eine spannende Folge und setzt euch eine Folge lang gemeinsam auf die Schulbank. Viel Spaß mit der heutigen Folge Sportsfreunde. Zur Info, die Folge mit Dr. Sebastian Schwab habe ich im Februar 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Sebastian, herzlich willkommen beim Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du hier in diesem Format, diesem Podcast dabei bist. Du bist Fußballdozent an der Sporthochschule in Köln. Wie wirkt man das?
Ja, zunächst mal hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Das ist eine gute Frage, wie man das wird. Ich glaube, ich bin es ein bisschen zufällig geworden. Ich habe in Heidelberg auf Magister studiert und habe dort in mehreren Projekten als studentischer Mitarbeiter gearbeitet. Und das war dann zufälligerweise mein jetziger Chef. Habe dann auch meine Magisterarbeit bei ihm geschrieben. Und irgendwann, als ich mal auf ihn zugegangen bin, kurz vor Ende meines Studiums, ob er irgendwelche Möglichkeiten im Bereich Fußball entsprechend sieht. Wir hatten damals ein Projekt mit der TSG Hoffenheim. Da gab es aber nicht die Möglichkeiten. Und eine Woche später hat er mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm nach Köln zu kommen, dort als Promotionsstudent anzufangen. Und wenn ich meine Hausaufgaben mache, kann es sein, dass nach 3-4 Jahren möglicherweise eine Fußballdozentenstelle dort frei wird, auf die ich dann möglicherweise rutschen kann. Und so bin ich, habe meine Hausaufgaben gemacht, sprich promoviert und meine A-Lizenz im Fußball in der Zeit gemacht. Und dann wurde tatsächlich die Stelle frei. Ich habe mich beworben und habe sie bekommen. So bin ich, bisschen zufällig, aber dann doch meine Hausaufgaben gemacht, letztendlich auf die Stelle gekommen.
Und warum gerade Fußball? Was begeistert dich an diesem Sport?
Naja, ich spiele seitdem ich 5 Jahre bin selbst Fußball oder habe angefangen Fußball zu spielen, geprägt durch meinen Papa, der war halt Fußballer in Anführungsstrichen. Und dann bin ich da so reingekommen. Mich hat mit 11, 12 hat mich der Fußball kurz mal verloren. Da wollte ich eigentlich einen Basketballverein wechseln, weil nur mein Vater mit 5 Jahren entschieden hat, dass ich jetzt Fußball spielen soll. Bisschen rebelliert. Ist aber so ein bisschen das Problem. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg, was auf der einen Seite sehr schön ist, auf der anderen Seite war das so ein Nachteil, weil der nächste Basketballverein war für mich nicht erreichbar. Weder mit den öffentlichen, die es da eher spärlich gab und gibt, noch konnten meine Eltern mich dahin fahren. Von daher bin ich dann durch die Pubertät auch dem Fußball erhalten geblieben, was jetzt für meine Biografie im Nachgang vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung dann letztendlich war.
Und hast du über die Jahre einen Verein für dich als Sympathisant oder ins Herz geschlossen?
Naja, ähnlich wie einige Vorredner von mir jetzt hier in dem Podcast, die sich da auch immer ein bisschen neutral und bedeckt gehalten haben, versuche ich das auch. Ich schaue mir gern guten Fußball an, aber ich bin tatsächlich in meiner Kindheit geprägt von unter anderem mit der Zeit Mehmet Scholl, Jean-Pierre Papin und Konsorten, Adolfo Valencia. Also ich bin tatsächlich von Haus aus, Fan würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen Bayern-Sympathisant. Aber aktuell schaue ich mir unfassbar gerne Leverkusen-Spiele an, weil es einfach Spaß macht, den Fußball von Leverkusen sich anzuschauen. Aber wenn Rot gegen Gelb-Schwarz spielt, bin ich für Rot.
Sehr sympathisch. Sehe ich auch so. Ist bei mir auch so.
Das können dann die ZuhörerInnen
bestätigen. Genau. Also für mich zumindest sehr sympathisch. Ich habe auch schon einen Podcast aufgenommen mit Kollegen, die gesagt haben, ja, Herr Schalke. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, ich habe der Verwandtschaft, die Dortmund-Fans sind, dann, das ist ganz schwierig.
halt ja, ganz Spaß auf.
Genau, irgendwo hat es Grenzen, ne?
Ja. Genau.
Was genau macht man denn als Fußballdozent oder doziert man als Fußballdozent an einer Hochschule?
Ja, es sind unterschiedliche Bereiche und ich glaube, das macht es auch für mich so spannend und interessant. Zum einen während des Semesters ist eben, habe ich eine Lehrverpflichtung von 13 Semesterwochenstunden, die bei mir vorrangig im Bereich Fußball stattfindet. Das heißt, ich gebe in Anführungsstrichen Anfängerkurse für Erst- und Zweitsemester, wo wirklich im Fußball wahrscheinlich 80-85% mit einer fußballerischen Vorerfahrung da sind, aber eben auch 10-15%, die eben nicht aus dem Fußball kommen, aus anderen Ballsportarten oder eine Turner, Turnerin, rhythmische Sportgymnastin, was auch immer, die da einfach oder da versuche ich einfach den Studierenden zu vermitteln, zu den Kinder- und Jugendfußball, also eher den Kinderfußball ist da inhaltlich das vorgesehene Ziel. Und jemand, der eben schon seit 15 Jahren Fußball spielt, den werde ich nicht zum besseren Fußballer machen, aber vielleicht kann ich den dafür begeistern, irgendwann mal als Fußballtrainer anzufangen, nachdem er das Semester Fußball belegt hat. Dann gibt es eben weiterführende Kurse für die Bachelorstudierenden und da gehen wir dann auch raus aus der Halle. Also hier war es jetzt vorrangig 4 gegen 4, plus Torwart. Die weiterführenden Kurse sind dann draußen auf dem großen Feld, da geht es dann Richtung 11 gegen 11, auch im Prüfungsspiel. Und da geht's dann schon, da bin ich dann eher vielleicht sogar ein Trainer als ein Dozent. Also natürlich versuche ich Inhalte auch zu vermitteln, aber das ist dann eher dadurch, dass wir auch zweimal die Praxis in der Woche haben und einmal eine Theorieeinheit, was der Kurs ein bisschen größer macht. Und hier haben auch die Studierenden dann die Möglichkeit sogar nach Abschluss dieses Kurses eine C-Lizenz zu erhalten. Da sieht man mal, was den Umfang, den wir hier an der Sporthochschule dann letztendlich fahren. Und dann bin ich auch noch jetzt seit oder ab dem kommenden Semester wieder ein bisschen verstärkt im Lehramtsbereich, wo es einfach darum geht, zukünftige LehrerInnen entsprechend auszubilden, wenn sie in der Schule später mal irgendwann Fußball unterrichten sollten, wie man sinnvollerweise das Ganze auch mit einer sehr heterogenen Gruppe an SchülerInnen letztendlich umsetzen kann, sodass idealerweise jeder Spaß daran hat. Das ist so der eine große Schwerpunkt. Und der andere große Bereich sind dann eben, sagen wir, der wissenschaftliche Part, sprich Abschlussarbeiten betreuen und selbst eben so ein gewisses wissenschaftliches Interesse an den Tag zu legen. Also aktuell bin ich sehr stark im Kinder- und Jugendfußball, auch in Absprachen mit dem DFB entsprechend unterwegs. Gab jetzt die neuen Wettbewerbsformen im Kinderfußball. Da habe ich so meinen kleinen Beitrag, glaube ich, auch ein bisschen leisten können, um ein paar Daten zu präsentieren dann über die Jahre. Jetzt aktuell machen wir ein ganz spannendes Projekt, meiner Meinung nach, wo wir einfach mal so ein bisschen das Trainerverhalten uns anschauen im U12 bis U15-Bereich, weil ich bin Stützpunkttrainer auch hier in Köln und bin deswegen am Wochenende häufiger mal auf Sportplätzen unterwegs und frage mich immer, warum manche Trainer nach 4 Sekunden, wenn der Schiedsrichter angepfiffen hat, schon die erste Ansage reinbrüllen müssen zu ihren Mannschaften oder zu ihren Spielern. Und ich wollte es mal zunächst mal quantifizieren und so die ersten Ergebnisse zeigen, dass in so einem D- und C-Junioren-Spiel so im Schnitt 55 bis 60 Ansagen vom Trainer kommen. Also jede Minute kommt irgendwas von außen. Und wir wollten das einfach mal so ein bisschen dann quantifizieren. Was ist belanglos? Ist es positiv, neutral, negativ? So, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen. Und so kommen immer mal wieder neue Projekte auch ins Spiel, die ganz spannend sind, was dann so ein großer anderer Part dann entsprechend von mir ausmacht.
Gibt es dann auch in dem Bereich Projekte, die sich auf Schiedsrichter konzentrieren, auf diesen Basis, also auf diesen Kinder- bzw. Juniorenbereichen, weil man ja schon des Öfteren oder in letzter Zeit öfter gehört hat, dass oder mitbekommen hat, dass gerade in den unteren Bereichen des Schiedsrichters es jetzt nicht so einfach haben, ein Spiel zu pfeifen, was traurig genug ist, aber dass man da vielleicht irgendwas versucht zu errorieren, etwas herauszufinden, warum sich das so entwickelt hat?
Ja, das Warum kann ich wahrscheinlich nicht beantworten, aber wir haben tatsächlich ein aktuelles Projekt jetzt gemacht. Und zwar der Mitbegründer der Fair Play Liga ist auf uns zugekommen. Mhm. Und wir haben dann so ein Miteinanderprojekt, nennt sich das jetzt mittlerweile, umgesetzt. Und zwar geht es darum, dass Schiedsrichter oder anders gesprochen bis zur E-Jugend, also bis zur U11 gibt es jetzt in den neuen Wettbewerbsformen keinen Schiedsrichter. Das heißt, die Spieler regeln eigentlich alles selbst. Und das funktioniert meistens auch echt gut. In der D-Jugend ist es dann so, dann spielen wir 9 gegen 9 in Deutschland auf von 16er zu 16er. Und auf einmal ist ein Schiedsrichter dabei, der teilweise das gleiche Alter hat wie die Spieler. Der steht dann gut positioniert auf dem Spielfeld und das Spielfeld ist aber von außen, von den Auslinien eingerückt, mit Hütchen abgesteckt. Und der soll dann Ausentscheidungen da treffen von 30 Meter weg. Er steht richtig. Und der Vater oder die Mutter steht natürlich 2 Meter davon entfernt. Und bei solchen Kleinigkeiten eskalieren ja dann teilweise Spiele. Also es ist ja schrecklich, was man da irgendwie liest, was da momentan los ist.
Ja, ja, ja.
Und die Idee von Miteinander ist deswegen, dass der Schiedsrichter alle relevanten Entscheidungen treffen muss, außer die Ausentscheidungen. Die übernehmen nach wie vor die Spieler. Auch aus dem Grund, ich glaube, dass wir viele Schiedsrichtertalente, die möglicherweise mit 12, 13 sagen, ja, ich bin vielleicht fußballerisch nicht der Beste irgendwie, aber ich würde trotzdem irgendwann gerne mal vielleicht in der ersten Bundesliga auftauchen. Warum nicht als Schiedsrichter, dass wir da möglicherweise einige verlieren, weil die so viele negative Erfahrungen in dem Altersbereich gemacht haben, wegen unter anderem, glaube ich, solchen Kleinigkeiten. Und die Idee war dann, wir haben dann Turniere organisiert in dem Altersbereich, wo die Schiedsrichter einmal nach diesen Miteinanderregeln gepfiffen haben. Das heißt, die haben Abseits, Foul, Elfmeter, haben alles gepfiffen. Nur die Ausentscheidungen haben die Spieler letztendlich selbst übernommen und eben ein ganz normales Turnier gemacht. Und was man bisher sieht, das ist jetzt so ein Projekt, was jetzt Ende des Monats abgeschlossen wird, dann wird der Artikel eingereicht. Was man sieht, dass so fußballerische Parameter, gibt es keine Unterschiede. Dafür war ich so ein bisschen verantwortlich. Also es wird nicht häufiger gepasst, getrippelt, die Nettospielzeit ändert sich nichts, was jetzt vielleicht weniger überraschend ist. Aber ganz spannend war zu sehen, wie so die ganzen anderen AkteurInnen um den Fußballplatz rum agieren. Also beispielsweise beim Miteinander wird von Elternseite, das haben wir über Verhaltensbeobachtungsbögen dann gemacht, ungefähr genauso häufig reingebrüllt als nicht beim Miteinander, aber glaube ich 3 oder 4 Mal positiver. Also viel, viel positiver wird das ganze Szenario entsprechend wahrgenommen. Es gibt viel positiveren Umgang von allen Beteiligten. Und das war eigentlich ganz schön zu sehen, dass es durchaus einen Effekt hat und man durchaus drüber nachdenken sollte, ob man das nicht sogar vielleicht implementiert, um möglicherweise den SchiedsrichterInnen einen schöneren, einfacheren, möglicherweise Einstieg in ihre Schiedsrichterkarriere zu liefern. Zumal, wenn ich ein Schiedsrichtertalent bin, spätestens nach 2, 3 Jahren entscheide ich diese Sachen mit Ausbällen überhaupt nicht mehr, weil dann habe ich einen an der Linie, der die Fahne für mich hebt.
Genau.
So. Kommt ja auch noch dazu entsprechend. Ne? Und was so Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit angeht und so weiter und so fort, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran. Mhm. Und vielleicht ist dann auch so der Umgang zwischen SpielerInnen und SchiedsrichterInnen vielleicht ein ganz anderer, vielleicht wertschätzender. Genau, also ein spannendes Projekt, was jetzt über ein Jahr gedauert ist. Wie gesagt, es geht jetzt dann, wird jetzt dann demnächst hoffentlich publiziert. Und mal gucken, ob sich da dann zukünftig weitere Projekte da entsprechend aufbauen.
Ja. Etwas raus entwickelt und man was Neues draus machen kann, draus lernen kann.
Wie auch genau, also die Idee ist jetzt, dass wir so kleine Infos dann auch an Fußballverbände schicken, vielleicht auch an SchiedsrichterInnenvertreter, das irgendwie weitergeben, die Infos. Und dann müssen die damit entscheiden, was sie damit entsprechend machen. Vielleicht spielen wir ja in 2, 3, 4 Jahren in Deutschland nach Miteinanderregeln im D-Junioren-Fußball, möglicherweise.
Die neuen Regelungen oder die Spielregelungen, die auf dem, du hast vorher erwähnt, auf der, ich glaube, Kinderfußballbasis eingeführt wurden, die wurden ja einerseits gelobt und andererseits aber auch kritisiert. Wie stehst du dazu? Wie siehst du dich?
Warte mal.
Du findest die gut,
siehst
du?
Ich habe es wissenschaftlich begleitet. Das
also musst du mir erzählen, sozusagen.
Es ist komplett komisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde es ganz schrecklich.
Du könntest auch sagen,
ich stehe komplett dahinter. Hm. Und ich muss sagen, ich habe das Glück, dass in Köln es sehr, sehr früh eine Initiative von TrainerInnenseite gab, die das unfassbar unterstützt haben. Ich kann eigentlich nur positive Dinge berichten und die Dinge, die ich so wahrgenommen habe, medial, konnte ich häufig nur den Kopf entsprechend schütteln. Also ich sehe keinen Grund, warum das jetzt irgendwie eine falsche Entscheidung war, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass das den Kinderfußball sehr, sehr weiterbringt oder allen Beteiligten weiterbringt, Also die etwas vielleicht Schwächeren, die sonst irgendwie abgehängt werden, haben auch ihren Spaß, können Tore schießen, haben ihre Spielzeiten. Aber auch für die Guten ist es kein Nachteil, weil wir mit mehr Ballkontakten agieren und man ja immer so entsprechende Stellschrauben hat. Ja, aber es war teilweise schon ein bisschen hanebüchen. Also die zwei Highlights, die ich so mitbekommen habe, war, dass irgendjemand behauptet hat, dass die Torwartnation Deutschland zukünftig aussterben wird. Weiß ich gar nicht, woher das kommt. Zumal selbst der DFB, glaube ich, vorsieht, dass frühestens ab der U12, ab dem jüngeren D-Jugendalter eigentlich ein Torwarttraining irgendwann mal dann sinnvoll ist. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, dass zukünftige Torhüter ganz normal im Feld erstmal ausgebildet werden. Also das Wichtigste für Torhüter ist nach wie vor meiner Meinung nach Bälle halten. Aber es gibt schon einen Grund, warum Marc-André ter Stegen vor 10, 12 Jahren nach Barcelona gegangen ist, weil er halt einfach unfassbar gut Fußball spielen kann, auch so. Aber der hält auch Bälle. Also das ist nach wie vor noch das Wichtige. Und gerade zu dieser Torwart-Diskussion habe ich ja auch ganz viel mit Torwart-Trainern irgendwie gesprochen. Und die meinten auch, wenn jemand mit 11, 12 Jahren vielleicht eine einigermaßen gute Torwarttechnik hat, weil er irgendwelches Torwarttraining bekommen hat, aber nichts mit dem Fuß und nicht mit dem Ball mit dem Fuß umgehen kann, ist echt schwierig, dass der oben ankommt. Aber jemand, der mit dem Ball am Fuß umgehen kann und der dann mit 11, 12 Jahren sagt, na, Torwart ist vielleicht doch das Richtige für mich, dem bringt man relativ schnell, wenn der ein Talent mitbringt, eine gute Torwarttechnik möglicherweise bei und der geht dann vielleicht den nächsten Weg. Und das absolut Schlimmste, was ich jemals mitbekommen habe, das war irgendwie, glaube ich, in der Zeitung bei uns in der Heimat, irgendwie hat mir das ein Freund mal weitergeleitet, war, dass dieser Journalist, weiß gar nicht, ob man den so nennen darf, ein bisschen Sorge hatte, dass die Kinder den Einwurf verlernen dadurch, weil der nicht mehr eingeworfen wird. Das war so mit seine größte Sorge, weil der im Kinderfußball jetzt nicht mehr eingeworfen wird, sondern eingetribbelt oder eingepasst wird. So, also wenn das größte Problem ist, dann kann es gar nicht so schlecht sein, die neuen Wettbewerbsformen.
Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also Einwurf, das ist etwas, ich glaube, das lernt man relativ schnell im Vergleich zu anderen Sachen.
Ja, als ich das meinen Studierenden mal erzählt habe, habe ich mal einem, der nicht aus dem Fußball kommt, den Ball hingeworfen und gesagt, mach mal einen Einwurf und er hat sofort hinbekommen. Also, wenig überraschend. Ja, so, ne? Also da muss ich, ja, wobei, also ist ja fast nicht mehr witzig, aber irgendwie muss man es dann doch vielleicht
Man muss es
mit
mit dem
bisschen
Problem, ne?
Humor nehmen. Ja, anders geht's ja gar nicht.
Ja, um sich nicht zu sehr reinzusteigern in die Kritik. Ich meine, die gibt es ja heute theoretisch umso mehr als früher, dank Social Media und dank den ganzen Medien. Und es wird immer irgendwelche Leute geben, die das kritisieren, irgendwelche Neuerungen. Das gehört auch dazu. Aber
Ja, auch vollkommen okay. Also wenn es dann irgendwie argumentativ irgendwie stattfindet und
ja,
wir
klar,
haben
genau.
bestimmt Dinge über die Jahre auch angepasst, die wir anders irgendwie uns vorgestellt haben, die aber dann nicht so funktioniert haben, das ist ja alles vollkommen okay. Solche Argumente sind dann ein bisschen dünn, muss ich sagen.
Ja, das finde ich auch. Glaubst du, das ist vielleicht auch eine Art von Generationenproblem, dass das vorherrscht, dass man jetzt irgendwo eine ältere Generation hat, die das nicht verstehen will und eine jüngere Generation, die halt das alles ändert oder ändern will oder
Das
anpassen
wäre
will?
mir ein bisschen zu einfach. Also ich möchte jetzt nicht die Älteren über einen Kamm scheren. Aber so richtig Unrecht hast du damit wahrscheinlich nicht. So ein Totschlagargument, was ich auch häufig gehört habe, 1990 sind wir doch auch Weltmeister geworden. So, dann fehlen da einem natürlich die Argumente. Wer weiß, ob wir vielleicht auch 94 Weltmeister geworden sind, wenn wir damals schon Kinderfußball in Anführungsstrichen richtig gespielt hätten. Ich meine, ich habe auch so angefangen, Fußball zu spielen und ich hatte meinen Spaß im 7 gegen 7, aber ich hatte das Glück, dass ich einen kräftigen Hüftbeuger hatte und deswegen im Sturm spielen durfte. So, ich durfte Tore schießen. Das, was Kindern Spaß macht. Ich hatte auch aber Mitspieler, die durften nicht über die Mittellinie. Die waren dann die Verteidiger. So, dass die dann irgendwann mal aufgehört haben, Fußball zu spielen, wundert mich nicht. Und das ist jetzt 35 Jahre her. Das Schlimme ist, da hat sich nichts geändert. Also da gibt's, ich habe Videos gesehen im 7 gegen 7. Da dürfen Kinder, ich weiß nicht, was die Ansage war vom Trainer, aber du bist Linksverteidiger, darfst nicht über die Mittellinie. Der war Linksverteidiger und da stand der dann 40 Minuten halt rum. Und wenn ein Ball kam, hat er dann weggeschossen. Und wenn er irgendwie der Ball nicht da war, hat er angefangen, Sandburgen mit Granulat zu bauen, weil die auf Kunstrasen gespielt haben. So. Und dass der dann irgendwann vielleicht mal mit 9 oder 10 Jahren mitbekommt, dass seine Kumpels Basketball spielen und die spielen 3 gegen 3 und jeder darf mal und alle machen Punkte und jeder hat Spaß, dass der dann irgendwann aufhört, Fußball zu spielen. Also das wundert mich jetzt eher nicht mehr.
Definitiv, das ist dann ganz normal, ne? Also als Kind, dass man sagt, ich mache das, was mir am meisten Spaß macht, wo ich am meisten, ja, sportlich gesehen, Tore schießen, Körbe werfen, was auch immer kann. Ne?
Ja, wo es einfach darum geht, Erfolgserlebnisse zu generieren. Und ich glaube, das Wichtigste, und da sind wir vielleicht auch wieder im induzierenden Dasein, das sage ich auch meinen Studierenden, gerade im Lernensbereich. Ich meine, wie steigert sich denn Selbstwirksamkeit oder Selbstbewusstsein im Fußball? Naja, indem ich das Runde ins Eckige schieße. Und wenn du dann eben jemanden hast, der vielleicht nicht aus dem Fußball kommt und der oder diejenige schießt dann mal irgendwann ein Tor, die Nasenspitze geht ja gar nicht mehr auf den Boden, so stolz ist man da irgendwie. Und das fühlt sich auch für einen Fußballer, also wenn ich spiele ich mehr so häufig Fußball, aber wenn ich spiele und ein Tor schieße, fühlt sich's nach wie vor einfach gut an. Mhm. Fühlt sich besser an, als wenn ich vielleicht mal einen Ball jemanden klaue oder mal meinen Fuß da irgendwie reinstrecke. Ja. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich bei 90-95% der Fall, dass sie sich eher über Offensivaktionen und Tore schießen freuen, als jetzt über vielleicht die eine Defensivaktion, die auch wichtig ist.
Ja, was natürlich auch von so gelehrt wird von außen, ne? Also das bekommt man so auch mit, wenn man Fußball guckt, das Schönste ist, wenn der Tor fällt, man freut sich für die Mannschaft und so weiter, ist eher dann Jubel, meistens eher Jubel da, als wenn jetzt eine Abwehrgrätsche reinkommt. Das ist eher selten. Eher selten, ne?
Wobei eine richtig gute da auch ganz, ganz schön bejubelt wird.
Ja, zum Beispiel. Vor allem im richtigen Zeitpunkt, in der 95. zum Beispiel. Ja. Was sind denn für theoretische Inhalte wichtig, wenn man bei dir abschließen will, an der Sporthochschule, wenn man da den Kurs belegt, Semester belegt, was muss man da mitbringen an Interesse oder an Fähigkeiten, um da wirklich abschließen zu können oder weiterkommen zu können?
Ja, was heißt abschließen zu können? Also ich glaube, die Fußballausbildung ist ja ein ganz, ganz kleiner Teil der Deutschen Sporthochschule in Köln. Was jetzt, wenn es jetzt darum geht, dass irgendjemand mal einen Bachelorabschluss oder einen Masterabschluss macht, das sind wir halt eine von vielen Sportarten. Und es gibt ja auch noch ganz, ganz viele Seminare, Vorlesungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, was mir in den Kursen wichtig ist, dass die Studierenden mit dem Lächeln in die Halle kommen oder auf den Platz kommen, mit dem Lächeln wieder rausgehen, mit dem Lächeln auf den Platz kommen und in die Halle gehen, dafür sind sie selbst verantwortlich. Das zweite Lächeln, dafür bin ich verantwortlich, indem ich inhaltlich einfach Dinge umsetze, die einfach Spaß machen. Wir haben eben ein vorgegebenes Curriculum, was eben inhaltlich in den jeweiligen Kursen stattfinden soll. Und gerade im Anfängerbereich ist, wenn man sich die Überschriften durchliest, ist es in erster Linie erstmal sehr techniklastig. Also geht es darum, wie trippelt man, wie passt man richtig, in Anführungsstrichen richtig, Torschuss, Ball an- und Mitnahme. Aber ich versuche das Ganze dann auf jeden Fall sehr spielerisch zu vermitteln, weil das ist auch so unabhängig des Alters, glaube ich. Spiel macht einfach mehr Spaß als irgendwelches Üben und bringt einfach auch mehr. Ne? Also Passspiel, klar, Gassenform und kann dann den Kniewinkel korrigieren bei manchen, wenn er nicht lehrbuchmäßig ist, aber was bringt mir das? Bringt mir überhaupt nichts. Mhm. Also mache ich es lieber über Spielform, was einfach viel mehr Spaß macht. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater früher so bei den alten Herren irgendwie, die haben sich immer irgendwie getroffen, immer Mittwochabends, glaube ich, und der, wenn ich dann Donnerstag ihn gefragt habe und was sie gemacht haben, hat er mir nie gesagt, sie haben sich in Gastform aufgestellt und das Werfen geübt oder das Schießen geübt oder Passen geübt. Die haben gespielt, sofort gespielt. So, das macht einfach mehr Spaß, es macht Studierenden mehr Spaß, es macht Kindern mehr Spaß, macht Erwachsenen mehr Spaß. Also sollte man dem auch entsprechend Rechnung tragen und auch wenn es technische Inhalte sind, die möglichst spielnah und spielerisch zu vermitteln. Wir reden jetzt, das ist ganz wichtig, wir reden jetzt hier über eine LehrerInnen-Ausbildung. Wir reden jetzt hier über Studierenden im Bachelorstudium möglicherweise. Dass ich einen 13-jährigen NLZ-Spieler, den ich möglicherweise sehe, dass der oben bei den Profis ankommt, aber feststelle, hat einen schlechten ersten Kontakt oder der linke Fuß ist noch nicht so gut, dass der 2-3 Stunden in der Woche Techniktraining macht, Individualtechniktraining macht, ist eine ganz andere Hausnummer. Er hat ganz andere Visionen, aber da reden wir von den Top 1-2% in Deutschland und das große Ganze soll Spaß und Freude erfahren und soll Fußball spielen und nicht Fußball üben.
Mhm. Wie siehst du als Dozent oder als einer, der ein bisschen technischer drauf gucken kann, die Entwicklung des taktischen Fußballs? Also man hat ja lange dieses Tiki-Taka gehabt von Spanien, das irgendwann, ich sag mal, aufgelöst wurde oder geknackt wurde. Dann gibt es dieses Gegenpressing à la Klopp bei Liverpool. welche Art von Fußball siehst du am, jetzt, ich sage jetzt nicht erfolgreichsten, aber am ehesten zum Erfolg führend?
Gibt es denn? Also ich weiß nicht.
Ich frag dich.
Wenn man sich so die Top 5 Ligen jetzt in Europa mal entsprechend anschaut und die letzten Meister, ich würde behaupten, da war alles dabei. Da waren Ballbesitzmannschaften dabei, da waren Umschaltmannschaften dabei, da waren Mannschaften dabei, die extremes Gegenpressing gespielt haben. Also ich finde, dass solche Sachen einfach eine Vereinsphilosophie dann letztendlich sind. Also wie möchte ich mich als Verein entsprechend aufstellen? Was passt entsprechend zu mir? Und idealerweise hole ich dann entsprechend die entsprechenden Trainer und Spieler auch, die dann für diese Philosophie passen. Und dann versuche ich das entsprechend so umzusetzen. Aber ich glaube, dass das eine richtige gibt es nicht. Auch jetzt hier runtergebrochen wieder auf meine kleine Blase hier, in der ich hier in Köln entsprechend an der Sporthochschule bin. Ich passe mich da auch auf meinen Kurs ein, ne? Also wir haben dann, wie gesagt, den einen weiterführenden Kurs, wo wir dann auch Testspiele und Prüfungsspiele gegen einen anderen Kurs haben, der parallel stattfindet. Auch da muss ich erstmal gucken, was habe ich denn an Spielermaterial? Und dann wird das System angepackt, eine taktische Herangehensweise. Gehen wir mal vorne drauf, ziehen wir uns eher zurück, spielen wir Mittelfeldpressing und so weiter und so fort, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, dass es sehr stark eben von den Leuten abhängt, von dem Spielermaterial abhängt, was ich einfach zur Verfügung habe. Und dann ist es eben meine Aufgabe als Trainer, das Bestmögliche aus meinen Spielern herauszuholen. Und wenn ich dann vielleicht die Möglichkeit habe, in einer Wechselperiode da ein bisschen Anpassungen zu machen, die dann vielleicht meiner Idee, die ich irgendwie im Kopf habe, was ich gerne spielen lassen würde, vielleicht näher kommt, ja, dann kann ich da vielleicht nachjustieren, aber letztendlich bringt es ja nichts, da irgendwie eine Schablone drüber zu pressen. Also ich weiß auch nicht, ne, ob Jürgen Klopp...
Das hat er ja auch nicht immer gemacht.
Überall
so. Ich glaube, in Dortmund hat er anders trainiert und eine andere Philosophie gehabt als in Liverpool. Und meine auch, Pep Guardiola hat sich mit dem Transfer von Erling Haaland, war er sich bewusst, er wird nicht mehr dieses Tiki-Taka spielen können mit einem 1,95 großen und 45 Kilometer die Stunde schnellen Norweger. Das ist klar, ja. Naja. Aber sollte man aus deiner Sicht, oder ist das gut, dass man das schon im, so diese Arten von Taktik schon relativ früh im Fußballeralter den Kindern, Jugendlichen trainieren lässt? Ab 10, sage ich jetzt mal.
Also eine meiner Lieblingsfragen ist fast am Ende des Kurses, des Anfängerkurses, was denn die Meinung der Studierenden ist, ob eher das Taktiktraining oder das Techniktraining im Kinderfußball, im Anfängerfußball wichtiger ist. Und die meisten sagen Techniktraining. Und ich bin komplett anderer Meinung.
Okay.
Ich finde, das Taktiktraining ist viel wichtiger. Jetzt muss man nur aufpassen. Also ich rede jetzt nicht von Taktik irgendwie hinterlaufen am Flügel oder Verschieben der Viererkette in dem Altersbereich, wenn wir jetzt von 6- bis 12-jährigen Kindern reden, sondern da geht es eher darum, dass man Kindern ein Verständnis dafür gibt, wie Fußball einfach funktioniert. Also wie biete ich mich an und wie muss also anbieten und orientieren, solche Taktikbausteine, generell freilaufen, Ballbesitz kooperativ sichern. Das sind so Taktikbausteine, die kommen so ein bisschen aus der Ballschule. Man kennt vielleicht die Heidelberger Ballschule. Ich darf hier in Köln die Kölner Ballschule koordinieren, weil ich eben in Heidelberg studiert habe. Gibt es mittlerweile unterschiedliche Zentren in ganz Deutschland. Und da geht es eben genau darum, dass Kinder nicht zu früh spezialisiert werden sollen, sondern alles irgendwie mal ausprobieren sollten und unter anderem überhaupt mal ein Verständnis dafür zu bekommen, wie Fußball funktioniert, wie Mannschaftssport funktioniert, wie Ballsport funktioniert oder was auch immer entsprechend gemacht wird. Und von daher bin ich ein großer Freund davon, Kindern, bevor die irgendeinen Innenseitstoß möglicherweise mal in Anführungsstrichen richtig können, was auch immer richtig ist, das kommt ja noch dazu. Also was ist denn ein richtiger Innenseitstoß? Wenn ich 20 Studierende in der Halle habe, da können 18 problemlos über 10 Meter einen Ball mit der Innenseite spielen, aber jeder macht es anders. Also laut Lehrbuch soll, glaube ich, der Oberkörper über den Ball gelehnt sein. Wenn ich einen Innenseitstoß spiele, bin ich leicht hintergelehnt. Der Ball kommt trotzdem an und fliegt nicht hoch. Ja. Ne, so, also so eine gewisse Individualität ist ja unfassbar wichtig. Und ich gehe sogar so weit, dass wenn Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, wie sie alle heißen, Musiala, Wirtz, mit 6, 7, 8 Jahren Trainer gehabt hätten, die denen den lehrbuchmäßigen Inside-Stoß beigebracht hätten, wären die vielleicht gar nicht oben angekommen. Ne? Also so dieses Individuelle ist doch unfassbar wichtig und ist dann vielleicht auch der Unterschied, warum manche oben ankommen und manche nicht. Also klar ist auch, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das, wenn das schießt, jedes Mal eine Drehung vorher macht, dann würde ich auch sagen, okay, das lass mal weg, das macht jetzt keinen Sinn. Aber ansonsten sind ja die Unterschiede relativ groß. Da würde ich überhaupt nicht entsprechend reingehen. Und da würde ich eben, wie gesagt, lieber den beibringen, wie es funktioniert, Fußball zu spielen. Also ich habe, was weiß ich, lass mal 4 gegen 4 spielen. Und dann habe ich ja immer die Möglichkeit, jedes Mal abzupfeifen, einzufrieren und sagen, Mirko am Kragen packen und sagen, ey, wenn Sebastian den Ball hat, dann stehst du da, der nächste steht da, der nächste steht da. Oder ich versuche halt über Regeln den Kindern klar zu machen, ah, okay, Sebastian hat den Ball, der kann schon über 7 Meter den Ball vielleicht passen. Ich als Mirko muss vielleicht gar nicht auf 20 Zentimeter dahin gehen. Was übrigens auch vollkommen okay ist, dass F-Jugendliche alle den Ball nachrennen. Also es ist halt das Coolste, den Ball zu haben. Aber jetzt sind halt meine Aufgabe als Trainer, nicht am Kragen zu packen und sagen, wenn der den, dann machst du das, das, das. Das geht schon viel zu weit, sondern versuchen über Regeln denen klar zu machen, ah, okay, stimmt, das macht Sinn. Die müssen selbst erfahren, selbst erleben. Die müssen verstehen, in ihrem Kosmos, wie Fußball einigermaßen funktioniert. Und ich finde, das ist ein größerer Mehrwert meiner Meinung nach für die Kinder, so einen spielerischen Ansatz zu wählen als einen sehr technikorientierten. Wobei da auch ganz, ganz viele Trainer komplett andere Meinungen haben, was auch vollkommen okay ist. Da gibt es, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Gibt ja bestimmt auch Spielerkarrieren, die genau so oben angekommen ist. Ich finde aber, der kindgerechtere Weg ist eher Richtung breit ausbilden, und dann irgendwann spezialisieren.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass diese Art von Ausbildung vielleicht auch die heute passendere ist, dass man dem Kind so viel Möglichkeiten wie möglich gibt, so viele Dinge wie möglich auf dem Feld gibt und er sich dann irgendwann entscheidet, okay, ich habe jetzt das und das und das gemacht, aber am besten kann ich verteidigen, am meisten Spaß habe ich am Torschießen, am meisten Spaß habe ich am Bälle halten und dann entsprechend die Spezialisierung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich bin ja Stützpunkttrainer hier in Köln, und wenn ich so den jüngsten Jahrgang mal übernehme, das ist dann bei uns die U12, fängt es dann an, das spezielle Fördertraining, bin ich teilweise erschreckend, wenn da ein Innenverteidiger auf den Platz kommt. So, ne? Also der ist für sich schon Innenverteidiger, weil der die letzten 4, 5 Jahre als Innenverteidiger spielt. Wir reden hier von Kinderfußball. Und den stellt man dann mal irgendwie auf eine andere Position, dann ist der jetzt komplett überfordert. Und
Wenn er
dann
es nie gemacht hat.
irgendwann so ein Punkt, ist es dann noch ein Talent? Ist der dann noch förderungswürdig? Ja, wenn man das sagt, okay, wenn er hinten spielt, ist er echt richtig gut, dann wird er auch weiterhin gefördert, keine Frage. Aber irgendwann überholen dann vielleicht manche Spieler den, ne? Also ich weiß nicht, warum man mit 6, 7 Jahren einen Innenverteidiger braucht. Im 7 gegen 7 vielleicht ja. Das ist ja hoffentlich auch eines der Dinge, die dann entsprechend mit rauswachsen. Dadurch, dass die ja 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 spielen, auf kleineren Feldern, gibt es ja keine Position mehr, sondern jeder ist mal alles. Jeder verteidigt, jeder greift an. Von daher können wir gerne in 10 Jahren nochmal reden. Vielleicht spreche ich dann in dem Punkt ein bisschen anders drüber.
Man muss die Entwicklung abwarten, das ist definitiv, ja.
Ja.
Ja. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt von dir und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Dankeschön.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao. Liebe Grüße aus Köln.
Liebe Grüße aus Zürich. Mach's gut.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.